Revolutionen ist vielleicht viel gesagt, denn eine Revolution ist ja mehr als, dass man einen Herrscher beseitigt und davonjagt. Revolution heißt, dass man das ganze System umkrempeln muss. Das gilt allenthalben, nicht nur in der arabischen Welt. Und das ist natürlich sehr viel mehr als das Davonjagen von Personen, obwohl das natürlich ein erster und auch, glaube ich, ungeheuer wichtiger Schritt ist. Und dass das schon gelungen ist, ist eine ganze Menge, was diese Menschen dort geleistet haben. Revolution, dann gucken wir immer auf die anderen und vergessen, dass vielleicht bei uns auch etwas Revolutionsähnliches stattgefunden hat. Nämlich, das ist nicht so erstaunlich, wenn man sieht, wie unsere Medien 40 Jahre lang diese Diktatoren, Despoten, Folterer, Kleptokraten unterstützt und hochgejubelt haben und von einem Tag auf den anderen, von Al Jazeera bis CNN und von CBS bis ARD und ZDF, von der New York Times bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, auf einmal bejubeln alle die Völker. Das ist, also ich hab erst meine Augen und Ohren nicht getraut. Wie kann sowas passieren? Die FAZ hat eine eigene Seite für die Berichterstattung eingerichtet. Das heißt jetzt Arabellion, also so eine Kombination aus Arabern und Rebellion. All das ist bei uns passiert. Und ich glaube, da muss man erstmal tüchtig drüber nachdenken, was da passiert ist und warum das passiert ist. Warum wir auf einmal unsere besten Freunde haben fallen lassen, wie heiße Kartoffeln, die uns die bösen Islamisten vom Halse hielten und sie zu Tode gefoltert haben, die Hunderte und Tausende von Flüchtlingen in der Wüste haben verdursten lassen und auf einmal, sind sie böse. Also das ist, denke ich, ein Punkt, über den wir sprechen müssen. Ich will dann kurz mal schildern, was eigentlich in diesen Ländern passiert ist, warum das passiert ist. Auch dass in Anführungszeichen wir, ich meine, wir sind ja nicht die Herrschenden oder die Regierenden hierzulande, was unsere Regierungen, unsere Gesellschaften an Mitschuld haben, an den Verhältnissen, die dort entstanden sind. Und dann müssen wir natürlich eingehen auf das große andere Seltsame, nämlich den Krieg in Libyen und was sich dahinter alles noch verbirgt und verborgen hat. Ja, ich fange mal an mit dem, was in dem kleinen Tunesien passiert ist, wo Mohamed Bouazizi nicht der erste Mensch war, der sich mit Benzin übergossen, verbrannt oder sonst wie umgebracht hat. Die Verzweiflung in diesen Ländern ist so groß, dass solche Selbstmorde fast an der Tagesordnung sind. Dieser Selbstmord hat dazu geführt, dass die Leute in der kleinen Stadt, in der der Mensch lebte, protestiert haben, dass die Polizei die Proteste brutalst niedergeschlagen hat, dass es Tote gab. Die Leute haben erst recht protestiert, dann fingen die Leute in Nachbarstädten an zu protestieren und allmählich kam also diese Bewegung in Gang, die dann letzten Endes in den großen Städten und in der Hauptstadt endete und dazu führte, dass der oberste Dieb des Landes, Ben Ali, wie ein feiger Dieb in der Nacht verschwunden ist. Und ein Dieb war er. Man muss vielleicht mal sehen, wie in diesen Ländern tatsächlich Herrschaft funktioniert hat, dass Herrschaft wirklich auch dazu da war, das Land, die Menschen auszuplündern, zu bestehlen. Besagter Ben Ali hat sogar 2001 die tunesische Verfassung ändern lassen und dort einen Artikel eingefügt, dass der Präsident, der während der Amtszeit sowieso Immunität genießt, auch nach Ende seiner Amtszeit für Verbrechen, die er während der Amtszeit begangen hat, straffrei bleiben muss. Also da hat jemand mit Vorsicht gehandelt, wenn man schon die Verfassung ändert, um sich reinschreiben zu lassen, dass man straflos Verbrechen begehen kann. Und Verbrechen sind begangen worden in Massen von seiner Frau und deren Riesensippe noch viel mehr. Die Frau, ich sage das nur noch mal, vielleicht begegnet man ihr von Zeit zu Zeit mal, hieß Leila Trabelsi und ihre Kinder, ihre Nichten, ihre Töchter, ihre Schwiegersöhne, alle waren an diesem System beteiligt. Die Tunesier haben dann das schöne alte arabische Märchen Ali Baba und die 40 Räuber umbenannt in Ben Ali Baba und die 40 Trabelsis, also die Sippe seiner kleptokratischen Ehefrau, die noch 3 Tage, bevor sie dann mit ihrem Mann nach Saudi-Arabien geflohen ist, mal schnell die tunesische Staatsbank ausgeräubert hat und 1,5 Millionen Gold im Wert von 45 Millionen Euro hat mitgehen lassen, wo man wirklich nur noch gestohlen hat, wo Hotelketten, wo Rundfunksender, wo Supermarktketten und so weiter und so weiter, alles dieser Familie gehörten, weil sie es sich zusammengestohlen hatten. Und diese Stehlerei, über die ich, wenn jemand da Informationen haben will, noch stundenlang reden könnte, wie das passiert ist, diese Stehlerei ist natürlich systemisch gewesen. Nicht nur, dass es zum System Ben Ali Trabelsi gehört hätte, sondern das ist organisiert worden in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds, mit der Weltbank, mit den internationalen Finanzinstitutionen und mit Unterstützung durch unsere Regierungen. Und zwar ging das ganz einfach. Bevor Ben Ali sich an die Macht geputscht hatte, war das Land, ich will nicht sagen sozialistisch, aber doch einigermaßen sozialdemokratisch. Es gab auch keine Bourgeoisie, also ist der Staat in Vorlage getreten, hat Firmen gegründet, finanziert und diese Firmen geführt. Dann kam der Putsch in Tunesien, aber auch die neoliberale Welle in der Weltwirtschaft und alles musste privatisiert werden. Und was hat man gemacht? Man hat privatisiert und überall in die Betriebe sind in die Chefetagen Leute von der Trabelsi-Familie eingezogen und haben diese Betriebe ausgeplündert. Also das war schon in Organisation, dafür bekam Tunesien Prämien, dafür wurde Tunesien sogar mehrfach zum Musterland in Afrika, zum Musterland fortschrittlicher und gesunder Wirtschaftspolitik in Nordafrika gewählt von internationalen Finanzinstitutionen. Also da sind schon Zusammenhänge da, wo man nicht nur sagen kann, das war ein böser Verbrecher, der hat hier sein Land ausgeplündert. Nein, er hatte dabei auch internationale Hilfe. Das zweite vorweg, was auch damit zu tun hat, die Europäische Union hat 1995 den sogenannten Barcelona-Prozess begonnen. Das war eine große Konferenz mit allen Anrainerstaaten des Mittelmeeres. Nicht teilgenommen hat Libyen, alle anderen waren dabei, wo also beschlossen wurde, dass nachempfunden dem KSZE-Prozess von Helsinki wurden also 3 Körbe verhandelt. Ein erster Korb hieß Wirtschaftsbeziehungen, ein zweiter Korb hieß kulturelle Zusammenarbeit und Menschenrechte und der dritte Korb hieß Sicherheitspartnerschaft. Der zweite Korb war war was fürs Schaufenster. Man hat also gesagt, ja, Menschenrechte müssen eingehalten werden, Rechtsstaatlichkeit muss da sein, Demokratie muss eingeführt werden und so weiter und so weiter. Dazu gab es auch eine ganze Behörde und gibt es noch in der Europäischen Union in Brüssel, die aber eigentlich nie irgendetwas wirklich tun konnte, obwohl die Leute dort schon einige Anstrengungen unternommen haben. Wichtig war für die EU der erste und der dritte Korb, nämlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Sicherheitszusammenarbeit. In der Sicherheitszusammenarbeit ging es darum, Gefahren von Europa fernzuhalten, also böse Islamisten und vor allem Flüchtlinge, dass die Despoten dort diese Politik genutzt haben und die Unterstützung, die sie dafür bekommen haben, in Höhe von jährlich jedes Land etwa 50 Millionen Euro, nur um uns die Flüchtlinge vom Hals zu halten. Sie haben es natürlich auch genutzt, um jede Opposition, nicht nur sogenannte oder reale Islamisten, nein, jede demokratische Opposition zu unterdrücken und zu eliminieren, zum großen Teil einfach physisch zu vernichten. Das waren unsere Freunde und sie haben es uns zuliebe getan oder zumindest in unserem Auftrag. Das sollten wir nie vergessen. Und der erste Korb, nämlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit, war eigentlich der entscheidende, der wirklich interessante Korb. Es ging darum, auch im Zuge des Neoliberalismus, die billige Arbeitskraft auf der anderen Seite des Mittelmeerufers zu nutzen und vor allem neoliberal die Märkte zu öffnen. Und da das ja alles gemacht wird von der unsichtbaren Hand des Marktes, wie wir wissen, sehen die Verträge also so aus, dass alle europäischen Waren ungehindert durch Zollschranken und Ähnliches in diese Länder exportiert werden können, dass aber die Agrarprodukte aus diesen Ländern nicht in die EU importiert werden dürfen, weil da ist dann die europäische Agrarlobby davor, weil also die Südstaaten des Mittelmeers eben keine Konkurrenz für ihre Zitrusfrüchte, für ihr Olivenöl und so weiter haben wollten. Ja, kurzum, also einmal wurden die Tore geöffnet für die europäischen Importe. Die Importe in die EU aus diesen Ländern wurden erheblich beschränkt und man wollte ja diesen Ländern helfen. Also hat man dafür gesorgt oder die Länder verpflichtet, dass europäische Firmen, die in diesen Ländern investieren, 20 Jahre lang steuerfrei bleiben und ihre Gewinne 20 Jahre lang ungehindert nach Europa reexportieren können. Also selbst wenn man das unter jetzt bürgerlich-kapitalistischen Gesichtspunkten betrachtet, sieht man daran, dass einheimische Betriebe eigentlich kaum eine Chance hatten, um gegen die ausländischen Betriebe anzukonkurrenzieren, denn die mussten ja Steuern zahlen. Die konnten ihre Gewinne nicht frei ins Ausland transferieren und so weiter und so weiter. Also hier zeigt sich die Ungleichheit in den Beziehungen und hier zeigt sich auch das Interesse Europas, wobei man nicht vergessen sollte, dass das durchaus auch ungewollte Wirkungen verursacht hat. Nämlich es gab doch ein gewisses Maß von Beschäftigung in diesen Firmen. Es gab vor allem in Tunesien eine fast 100 Jahre lange Gewerkschaftstradition, eine Einheitsgewerkschaft. In Ägypten gab es auch verschiedene Gewerkschaften und in dem Maße, in dem die Lohnarbeit halt generalisiert wurde, gab es dann auch gewerkschaftliche Organisationen und gewerkschaftlichen Widerstand. Der wurde mehrfach brutal gebrochen, aber an der Basis sind diese Gewerkschaften entweder wie in Tunesien erhalten geblieben oder es haben sich wie in Ägypten neue freie Gewerkschaften gegründet, die sich also nicht unter die Staatskontrolle stellen wollten. Und in beiden Ländern waren das die eigentlichen Unruheherde oder die Gärprozesse, die dazu geführt haben, dass dann tatsächlich diese Bewegungen zustande kamen. Und die Gewerkschaftshäuser waren in Tunesien auch die Ausgangspunkte, von denen dann die größeren Demonstrationen ausgegangen sind, wo die Demonstrationen auch koordiniert wurden, ähnlich in Ägypten. Also das waren schon auch Prozesse, die damit zu tun haben, dass die Menschen sagten, wir wollen das nicht mehr, so wollen wir nicht mehr. Und dann kommt ein Begriff herein, der erst viele Linke hierzulande fürchterlich irritiert hat, weil die Menschen bei ihren Demonstrationen dort Würde forderten. Würde, was ist Würde? Bürgerlicher Begriff oder was ist das eigentlich? Und ich denke, dass in diesen Ländern der Begriff Würde eine ganz, ganz andere Dimension hat, weil man unter Würde kann man sich auch was Materielles vorstellen, nämlich ein menschenwürdiges Leben, ein Leben unter menschenwürdigen Bedingungen, dass man, ich will einfach mal zwei Zitate vorlesen aus einer Untersuchung, die ein befreundeter tunesischer Kollege wenige Wochen bevor das losging gemacht hat, wo dieses Gefühl vermittelt wird. Am Zahltag schlafe ich mit Tränen in den Augen. In meinem Kopf rechne ich. Ich bezahle die offenen Rechnungen und die Freude, meinen Lohn erhalten zu haben, wird mir zur Übelkeit. Denn ich weiß nicht, wie ich bis zum Ende des Monats überleben soll. Oder ein anderes Zitat. Ich arbeite in einer Firma für 300 Dinar, das sind etwa 150 Euro im Monat. Ich habe zwei Kinder und lebe mit meiner Frau und den Kleinen in einem einzigen Zimmer. Ist das menschenwürdig? Ja, das war eigentlich die Situation. Und daneben sieht man den Prunk und die Pracht derer, die das Land bestehlen, die mit dicken Autos herumfahren, die wie die Ben Ali, der Travelsi-Bande, Hochseejachten im Mittelmeer klauen lassen, um sie sich anzueignen. Also es war wirklich zwar organisierter Diebstahl. Und das haben die Leute irgendwann nicht mehr ertragen, nicht mehr mitgemacht, zumal eben auch zwar dauernd Lohn- und Gehaltserhöhungen waren, aber die Regierungen die Währungen abgewertet haben, um damit eben auch international weiter konkurrenzfähig zu bleiben, sodass durch die Abwertungen eben die Lohnerhöhung mehr als aufgefressen wurde und die Löhne de facto immer geringer geworden sind. Das ist der soziale Hintergrund, vor dem diese Revolten entstanden sind. Das ist auch der Hass auf die Herrschenden. Und was wir gegenwärtig eben sehen, das ist die Tatsache, dass ja, das System als solches noch lange nicht beseitigt ist. Und da sind bereits wieder erhebliche Unterschiede zwischen Tunesien und Ägypten. Tunesien oder beide Länder haben ein großes Glück, beide haben kein Öl. Dazu sage ich nachher noch was. Denn der Ölexport ist eine wirtschaftliche Katastrophe für alle diese Länder. Aber Tunesien ist ein kleines Land. Tunesien ist strategisch nicht sonderlich wichtig. Und Tunesien hat auch nicht ein nennenswert wichtiges Militär. Ägypten ist ganz anders. In Ägypten regiert das Militär seit dem Putsch von Gamal Abdel Nasser 1952. Ägypten hat den Suezkanal, das ist nach wie vor ein zentraler geostrategischer Ort. Und Ägypten hat eine gemeinsame Grenze mit Israel. Das ändert natürlich vieles. Dennoch haben die USA am Anfang, und jetzt komme ich zurück zu meinem Eindruck von, wo eigentlich die Revolution passiert ist, am Anfang haben die USA massiv diese Bewegungen unterstützt. Ich will hier auch nochmal zwei Zitate bringen. Der Sprecher von Obama hat erklärt bei einem Besuch in Algier, der Wandel ist notwendig. Wir haben nicht gezögert, die universellen Rechte des algerischen Volkes zu betonen. Wir haben dasselbe in Tunesien getan und in Ägypten sind wir dabei, das war also im Februar dieses Jahres, in Ägypten sind wir dabei, dasselbe in der ganzen Region zu tun. Wir ermutigen diesen Wechsel und wollen einen friedlichen Wandel. Also das sind Sätze, wo man sich sagt, was ist da passiert? Und ich denke, es gibt drei Gründe, die einen relativen Wandel der US-Außenpolitik da zeigen. Der eine ist die Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise oder Finanzkrise ist an den USA noch weniger spurlos vorbeigegangen als an Europa. Das zweite ist, der Krieg in Afghanistan ist verloren und man weiß nicht, wie man rauskommt. Der Krieg in Irak ist genauso verloren, auch wenn von einem Rückzug gesprochen wird. Es werden 55.000 Soldaten dort bleiben. Aber das Land ist ins Chaos gebombt worden, genau wie Afghanistan. Und allmählich sind die Kriegskosten nicht mehr bezahlbar. Also ist es vernünftiger und rationaler, nicht die Revolution, nein, was habe ich gesagt, den Wandel zu begleiten. Und mit dem Wandel ist gemeint mehr Rechtsstaatlichkeit, politischer Pluralismus, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Damit kann man ja leben. Ja, das ist ja noch nicht ein Systemwandel. Das ist ja noch nicht die Revolution, sondern man schafft Freiräume, wo sich der Protest artikulieren kann. Und vor allen Dingen führt man auch Rechtsstaatlichkeit ein, die sicherlich ein hohes Gut ist und wichtig ist und auch für die Menschen dort sehr wichtig ist. Aber Rechtsstaatlichkeit hat natürlich noch den anderen Aspekt, dass man Schluss macht mit diesen kleptokratischen Systemen, wo Betriebe ungeheure Bestechungssummen ausgegeben haben, um dort zu investieren. Nachher hat doch der Konkurrent den Zuschlag gegeben, weil er noch besser geschmiert hat oder weil er den besseren Kontakt hatte. Das ist auch für das Kapital eigentlich unproduktiv. Oder das als ja, Sanktion für irgendwelche Unfreundlichkeiten, ein Betrieb beschlagnahmt wurde, dicht gemacht wurde, Strafgelder zahlen musste und so weiter. Das ist keine Rechtssicherheit und damit kann das Kapital nicht leben. Also warum nicht einen Wandel zu mehr Pluralismus, zu mehr Freiheit, vor allem zu mehr Rechtsstaatlichkeit, um einmal den Druck aus dem Kessel zu nehmen und um auf der anderen Seite eben auch rationalere Bedingungen für die Investitionen dort zu schaffen. Das ist dieses. Ich lasse jetzt Jemen weg, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich lasse es erstmal weg, wir können, wenn Bedarf ist, in der Diskussion darauf zurückkommen. Und dann passierte das in Libyen. In Libyen war der Verlauf der Revolte völlig anders. Die Tunesier und Ägypter haben bis zum letzten Tag immer versucht, gewaltfrei zu demonstrieren. Sie haben tolle, fantastische Aktionen erfunden, aber sie waren immer gewaltfrei. In Libyen hat man schon am zweiten Tag der Revolte, haben bestimmte Gruppierungen Kasernen gestürmt, haben Polizeiwachen gestürmt, haben sich bewaffnet, haben angefangen zu kämpfen. Ich wette hier mal, dass kein Innenminister der Welt zuschaut, wenn irgendwelche Leute, ob in London oder in Madrid oder in Athen oder in Berlin, auf die Straße gehen, die Polizeiwache ausräumen und anfangen zu schießen. Das ist nun mal so. Das ist in allen Ländern der Welt so. Das hat aber gleich dann andere Dimensionen angenommen, und zwar richtig massive Aufstandsbewegungen, gegen die das Gaddafi-Regime mit Brutalität eingeschritten ist, mit äußerster Brutalität, was dann die Gewalt nochmal hat eskalieren lassen. Nur, und jetzt muss man sich ein bisschen Gedanken darüber machen, was ist denn Libyen? Tunesien ist ein Land mit über 100-jähriger Tradition, das hatte schon eine Verfassung, bevor es kolonisiert wurde. Ägypten hat eine alte Staatstradition, die Leute dort sind auf die Straße gegangen mit der Nationalfahne, haben die Nationalhymne gesungen. Libyen war immer ein Land, das regiert wurde von den Stämmen. Es gibt in Libyen kein gestandenes Nationalbewusstsein und es gibt in Libyen keine Parteien, es gibt keine Gewerkschaften, es gibt keine Unternehmerverbände, weil Libyen ein reiner Rentenstaat war. Und das muss ich jetzt erklären. Doch, schaffe ich noch. Das muss ich jetzt erklären. Das ist ein Begriff aus dem Politologen- oder politökonomischen Jargon und heißt, dass diese Länder ausschließlich vom Export von Rohstoffen leben. Das ist genauso in Algerien, das ist genauso in Saudi-Arabien und den Golfstaaten, das ist das gleiche in Nigeria. Aus diesem Geld kann alles beschafft werden, was man braucht. Man importiert. Und die wenigen Familien, die den Import in Händen haben, verdienen daran natürlich gewaltig, weil sie die Importe verknappen können, lohnt sich besonders mit Lebensmitteln im Ramadan und so weiter. Also dieses System ist geradezu generisch für die Entstehung von Korruption und natürlich haben das die Leute in den Händen, die dem Regime besonders wohlgefällig sind. In Libyen waren das einige wenige Stämme, die bedingungslos hinter Gaddafi standen, die anderen standen im Regen und bekamen nichts. Das war der eine Grund. Der zweite Grund ist, Libyen hat eine fürchterliche Kolonialgeschichte gehabt. Libyen war nur gut 30 Jahre kolonisiert, aber das war eine Kolonisation des italienischen Faschismus. Und die italienischen Faschisten haben dort wirklich buchstäblich Völkermord betrieben. Man schätzt, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung niedergemetzelt umgebracht worden ist, weil man da eine Siedlungskolonie machen wollte und Platz schaffen wollte für italienische Siedler. Dann haben die Alliierten die Faschisten mitsamt Rommel aus Nordafrika getrieben. Großbritannien hat einen Führer einer konservativen religiösen Bruderschaft, der Sinusia-Bruderschaft, als König eingesetzt, Idris I., der, weil die Bruderschaft also Beziehungen hatte bis Indonesien und Senegal, für die britische Kolonialpolitik sehr wichtig war, den hat Gaddafi dann am 1. September 1969 abgesetzt und hat am Tag nach seiner Machtübernahme, nämlich am 2. September, noch einen weiteren Sündenfall begangen. Er hat die größte amerikanische Luftwaffenbasis außerhalb der USA, Vilos Field, geschlossen. Das haben die USA sicherlich nicht als freundlichen Akt empfunden. Aber das System funktionierte, wie gesagt, auf der Rente. Und es gibt das, was man jetzt heute so gängig oft Zivilgesellschaft nennt. So etwas gibt es nicht in Libyen. Und Libyen war insbesondere der Osten Libyens, also die Cyrenaika, wo auch der Aufstand angefangen hat, schon immer ungeheuer teilweise fromm oder darüber hinaus auch islamistisch. Jedenfalls kommen aus der Cyrenaika kommt die zweitgrößte Zahl von sogenannten arabischen Afghanen. So nennt man die Leute aus den arabischen Ländern, die freiwillig erst gegen die Sowjetunion, dann gegen die USA gekämpft haben in Afghanistan, die den islamistischen Widerstand in Irak getragen haben. Einer der Heerführer der Rebellen heute ist einer dieser ehemaligen Afghanen. Also da ist ein ganz großer Bodensatz von Unbekannten. Und wenn man weiß, dass dieser sogenannte nationale Übergangsrat, der jetzt von allen Regierungen zuallererst von Frankreich schon vor Beginn des Krieges als legitime Vertretung des libyschen Volkes anerkannt worden ist, dass von diesem Übergangsrat, in dem etwa 40 Personen sitzen sollen, heute gerade mal 14 überhaupt namentlich bekannt sind, da muss man sich fragen, wer ist da noch drin? Warum erfährt man die Namen nicht? Was wird da gespielt? Ja? Wenn man weiß, dass während dieser ja, inzwischen 6 Monate dauernden Rebellion untereinander große Mordereien stattfinden zwischen den einzelnen Gruppierungen und Clans, dass der Oberkommandierende dieser libyschen Rebellen, General Yunis, umgebracht worden ist, noch andere, dass offensichtlich, das konnte auch die Jubelberichterstattung am Fernsehen nicht verschweigen, wenn man genauer hingeschaut hat, bei der Erstürmung oder Eroberung von Tripolis die unterschiedlichen Milizen mehr gegeneinander gekämpft haben als gegen die Gaddafi-Leute, dann muss man sich schon fragen, wer ist das und was passiert da und vor allen Dingen, was passiert danach? Ja? Was passiert danach, wenn also diese Revolten in Anführungszeichen siegreich gewesen sind? Wird das Land zerfallen? Werden die sich gegenseitig weiter umbringen? Wird es eine gemeinsame Regierung geben? Wird das eine ja, uns wohlgefällige Regierung sein, wenn also jetzt ein Verfassungsentwurf kursiert, der von dem Nationalen Übergangsrat lanciert worden ist, in dem die Scharia als die einzige Grundlage für das Rechtssystem Libyens genannt wird. Die Scharia ist mehr als die Körperstrafen, von denen wir immer reden, und die Benachteiligung der Frauen, aber das gehört auch dazu. Ja? Also da ist etwas im Gange, wo man sich schon fragen muss, was ist da los? Und dann muss man sich nochmal zwei Dinge fragen. Das erste ist, wie kommt es, dass der Westen, der so sehr den Wandel wollte, ja, der ja vorher, wie ich zitiert habe, von den USA sagte, ja, wir wollen jetzt friedlichen Wandel und nicht mehr den Regime-Change militärisch, sondern sowas, was man einen Regime-Change-Light nennen könnte. Warum gilt das in Libyen nicht? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann, ja, was wird möglicherweise daraus? Ich fange mit der ersten Frage an. Erstaunlicherweise waren die USA bis zum 16. März, am 17. März wurde im UN-Sicherheitsrat diese Resolution 1973 verabschiedet, bis dahin waren die USA dagegen. Der größte Kriegsgegner war der US-Verteidigungsminister, der sagte, wir können uns keinen weiteren Krieg leisten. Dieser Krieg wird zwangsläufig in einem Bodenkrieg enden. Wir hängen uns nicht einen dritten Bodenkrieg an den Hals. Also das war eine ganz, ganz klare Argumentation. Und meine These ist, dass Frankreich vor allen Dingen und Großbritannien vorgeprescht sind, bis zu dem Punkt, wo die USA sich eigentlich hätten aus der Weltgeschichte verabschieden müssen, wenn sie nicht irgendwie mitgemacht hätten. Und in der Tat sind auch die massivsten Bombardements geflogen worden von Frankreich und von Großbritannien und nicht so sehr von den USA. Es hat Tage gedauert, bis die NATO überhaupt das Oberkommando übernommen hat. Der NATO-Generalsekretär Rasmussen hat noch 3 Tage nach der Resolution 1973 erklärt, dieser Krieg oder dieser Konflikt kann militärisch nicht gelöst werden. Also alles das sind Töne, die man so bisher nicht kannte. Inzwischen redet er natürlich wieder anders, das ist auch klar. Ich denke, es geht in diesen Konflikten um Rohstoffe. Es geht zentral ums Öl. Es geht aber auch noch um einige andere Sachen. Ich komme da nachher, wenn Zeit ist, nochmal drauf zurück. Es geht um den ganzen Sahelraum, also alle Staaten, die an die Sahara angrenzen. Es geht um die Stabilität, Sicherheit, nicht nur in Libyen, sondern auch ein bisschen in Tunesien, das ist klein, in Algerien, in Marokko, in Mauretanien, in Mali, in Tschad, im Niger. Und wir wissen, glaube ich, nicht genügend, dass in all diesen Staaten wichtige Rohstoffe sind. In Mauretanien, in Mali ist Öl, sehr viel Öl. In Niger ist Uran, der drittgrößte Uranproduzent der Welt, was auch immer wichtiger wird, in dem Maße, in dem die Ölreserven zurückgehen. Mali hat neben Öl auch erhebliche Mengen von Gold. Also da ist etwas zu holen. Und diese Gebiete um die Sahara herum waren bisher immer so eine Art Privatjagdgebiet noch des französischen Kolonialismus gewesen. Und Gaddafi war jemand, der da gestört hat. Gaddafi hatte immerhin durchgesetzt, dass es in dem Land keinen Analphabetismus mehr gibt. Das ist eine lausige, ja, aber es gibt sie, eine allgemeine medizinische Versorgung gibt. Er hat die Afrikanische Union mit aufgebaut, hat dort sehr viel Geld reingesteckt, ja, er hat es ja, und aus der Afrikanischen Union einen internationalen Akteur zu machen, der ein Stück weit dem Westen Widerstand leistet. Alles das sind Sachen, die man nicht so gerne gesehen hat und die natürlich primär die ehemaligen französischen Kolonien Frankreichs, die ehemaligen französischen Kolonien Afrika betroffen hat, wo Frankreich nach wie vor das Schönwetter und das Schlechtwetter macht, wo durch Frankreich die Staatschefs einsetzt oder wegputscht. Die letzte Geschichte war Gbagbo in der Elfenbeinküste. Also das sind alles Sachen, wo auch, denke ich, dahinter steht eine zwischenimperialistische Rivalität. Nicht umsonst haben die USA 2008, ist gar nicht lange her, noch unter George W. Bush, ein Oberkommando für Afrika gegründet. Ein Oberkommando für Afrika, das also jetzt eine enge Militärzusammenarbeit zwischen den USA und den afrikanischen Regierungen einleitet, wo es primär um die Bekämpfung von Terrorismus geht. Das war die Hauptaufgabe. Und ich fürchte, dass wir mit dem, was in Libyen passiert, in absehbarer Zeit, vielleicht nicht Terrorismus, aber so etwas wie einen zerfallenen versuch mal das zu übertönen, so etwas wie einen zerfallenen Staat vor uns haben. Von zerfallenen Staaten spricht man, wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, seine wesentlichen Funktionen auszuüben, also Sicherheit für die Bevölkerung herzustellen, soziale und Verkehrsinfrastruktur herzustellen und so weiter. All das, was durch diese Angriffe zuerst in Somalia passiert ist, was wir aber heute auch beobachten können in Irak oder in Afghanistan, wo es keine zentrale staatliche Gewalt, keine Sicherheit, keine Ordnung, aber auch keine Wasserversorgung, keine Straßen und so weiter mehr gibt. Also das steht uns in Libyen, fürchte ich, bevor. Und dann ist also ganz offensichtlich, Gaddafi war ja gerüstet bis an die Zähne, hatte Waffen über Waffen, was auch so ein Geschäft von Rentenstaaten ist, denn man verdient eigentlich am Waffenimport eher, als dass man die Waffen braucht, weil man für den Vertrag, den man abschließt, kriegt man in der Regel nochmal bezahlt als Kommission, als Provision, den Systempreis, auch wenn dazu Fragen sind, kann ich nachher gerne noch ein bisschen was sagen. Also das ist ein Geschäft, das geht erstmal ums Geschäft und Libyen war vollgestopft mit Waffen und es gibt wirklich viele, viele Hinweise, dass diese Waffen inzwischen in die Hände geraten sind von Gruppen, die sich islamistisch nennen. Ich bezeichne die eher als Räuberbanden, die in der Sahara ihr Unwesen treiben. Einige hier erinnern sich vielleicht, damit hat auch Afrikom angefangen, dass im Frühjahr 2003 in der Sahara 32 hauptsächlich deutsche, österreichische und Schweizer Touristen entführt wurden, die dann nach fürchterlicher Odyssee, bei der eine Frau ums Leben gekommen ist, freigekauft worden sind. Man weiß nicht genau, haben Deutschland, Schweiz, Österreich 5 Millionen oder 15 Millionen Euro bezahlt, um die Menschen da rauszuholen. Diese Räuberbanden leben von Entführungen, die sie bis heute fast täglich betreiben, vom Menschenhandel, nämlich das Abpressen von Gebühren von den armen schwarzen Elendsflüchtlingen, die versuchen, durch die Sahara ans Mittelmeer zu kommen. Sie leben vom Drogenhandel. Der wichtigste Weg zum Export kolumbianischer Drogen, das ist so, klingt absurd, ist so, geht von Südamerika über den Atlantik nach Westafrika, durch die Sahara nach Europa und von da teilweise wieder in die USA, weil die mexikanische Grenze fast unüberwindbar geworden ist. Und mit dem Drogenhandel geht natürlich der Waffenhandel einher, also den Leuten geht's gut. Und um sich ein bisschen auch, Corporate Identity ist ja heute alles, oder andersrum ausgedrückt, das Design bestimmt das Bewusstsein. Also um sich irgendein Etikett zu geben, haben sie sich vor 2 Jahren umbenannt in Al-Qaida im islamischen Maghreb. Das hört sich natürlich viel bedrohlicher an als der Name Räuberbande. Sie haben irgendwelche Affinitäten mit Islamisten, wenn es denn dann stimmen sollte, dass ein Teil derjenigen, die in Libyen die Rebellion vorangetrieben haben, eben auch diese Afghanen und Altislamisten sind, dass die ihre Brüder in der Sahara mit den entsprechenden Waffensystemen versorgen, dann kann das noch sehr unterhaltsam werden. Insbesondere, das behauptet aber bisher die algerische Presse, haben diese Banditen in der Sahara mittlerweile große Mengen vom sowjetischen Nachbau der Stinger-Rakete bekommen. Stinger-Raketen waren Raketen, die die USA teilweise auch an die damaligen Mujahedin, also die Freiheitskämpfer, geliefert haben. Das ist ein Teufelszeug. Das ist sowas wie eine Panzerfaust, kann ein Mensch transportieren und auch abschießen. Und der Gefechtskopf sucht sich dann sein Ziel selber. Der geht nämlich nach Wärmestrahlung und ist deswegen eine fast absolut sichere Waffe gegen Flugzeuge. Verkehrsflugzeuge oder Kriegsflugzeuge kann das Ding ja nicht unterscheiden. Ja? Also wenn das stimmt, dass die jetzt davon Mengen haben, dann gehen wir nicht gerade sicheren Zeiten entgegen. Also all das sind Nebenwirkungen dieser Kriege, die man offensichtlich nicht bedenkt, wenn man solche Kriege führt, geschweige denn, dass man auch nur halbwegs das im Völkerrecht immerhin gegebene Gebot der Verhältnismäßigkeit betrachtet. Im Krieg gegen Jugoslawien hat die NATO etwa 1700 Militäreinsätze geflogen. 1700 Mal Bomben. In Libyen hat die NATO schon über 20.000 solche Militäreinsätze geflogen. In einem Land mit 6,5 Millionen Einwohnern, das fast nur aus Wüste besteht, also die natürlich nicht zerstört und bombardiert, das macht ja auch keinen Sinn, dann kann man sich ausrechnen, welche Zerstörungen da sind. Und wenn selbst der Übergangsrat mittlerweile von 50.000 Ziviltoten durch die NATO-Bombardements spricht, dann muss man sich natürlich fragen, wie ist hier die UNO-Resolution 1973 pervertiert worden, die ja erlassen worden ist, um die libysche Zivilbevölkerung zu schützen. Also das sind wirklich doppelte Maßstäbe der schlimmsten Sorte. So, und jetzt will ich noch, um nicht ewig zu reden, zu einem weiteren Aspekt kommen, wo sich meines Erachtens zeigt, dass der Westen dann, wenn es um die harten eigenen Interessen geht, eben letztendlich nicht den Regime Change Light, also den wir wollen den Wandel Politik macht, sondern dass dann man hart zulangt. Das ist offensichtlich in Libyen der Fall. Da wurde drum gekämpft, ob man es so macht. Was aber dann nicht mehr in unseren Medien erschien, das war Bahrain. In Bahrain gab es eine große und massive Protestbewegung seitens fast der ganzen Bevölkerung. Im Schatten der Bombardements in Libyen, wo der Westen bombardierte, sind Saudi-Arabien, Katar und die anderen Scheichtümer des Golfkooperationsrats in Bahrain einmarschiert und haben dort ein Blutbad ohnegleichen unter der Bevölkerung angerichtet. da geht's ans Eingemachte. Bahrain ist einer der Staaten am Golf. In Bahrain hat das Oberkommando der amerikanischen Flotte im Persischen Golf seinen Sitz. Bahrain ist das gleiche System wie Saudi-Arabien und die anderen Despotien in dieser Region. Wenn dort etwas gelaufen wäre in Richtung Demokratie, dann wäre natürlich die Gefahr groß geworden gewesen für Kuwait, für Oman, für Katar und wie sie alle heißen und nicht zuletzt auch für Saudi-Arabien selbst. Und so konnte man also im Schatten dieses dieses Libyen-Krieges am Golf das passieren lassen, was dort passiert ist. Ich glaube nicht, dass die Saudis so viele Panzer dabei verloren haben. Trotzdem kriegen sie ja jetzt von der Bundesregierung über 200 Leopard-Panzer geliefert. Da sieht man dann die eigentlichen Interessen und die wirklichen Zusammenhänge. Und wenn es dann ums Öl geht und um die Ölversorgung, und bei der Ölversorgung sind eben auch die Wasserstraßen und die Pipelines wichtig, dann versteht man, warum man in Jemen, aber auch in Bahrain den Saudis freie Hand lässt. Dann versteht man, wie jene Resolution der Arabischen Liga zustande gekommen ist, die den UNO-Sicherheitsrat aufgefordert hat, eine Flugverbotszone zu errichten, was immer die Flugverbotszone sein mag. Eine jener Sitzung der Arabischen Liga haben von 22 Mitgliedstaaten 11 teilgenommen. 2 haben gegen die Resolution gestimmt, Algerien und Syrien. Und die anderen, das waren die Staaten des Golfkooperationsrats. Katar ist der einzige Staat, der in Libyen mit Bombenflugzeugen mitfliegt. Katar ist der Heimatort des, war einmal, tollen Senders Al Jazeera, der also alle arabischen Regime immer kritisiert hat, der aber jetzt hier voll in die Kriegspropaganda eingestiegen hat, der das Märchen lanciert hat, dass Gaddafi seine Truppen mit Viagra angefüttert habe, damit sie besser vergewaltigen konnten. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Moreno Ocampo, ist sich nicht zu blöde, diese Geschichte sogar in den internationalen Haftbefehl zu schreiben, um den damit zu begründen. Also da sieht man, wie ein Kesseltreiben auf der einen Seite veranstaltet wird, wie aber auf der anderen Seite eben dafür gesorgt wird, dass da, wo es um die harten Interessen des Westens geht, alles bleibt, wie es ist. Und die Pointe des Ganzen ist, dass jetzt Saudi-Arabien massiv sich beteiligt an der Finanzierung des demokratischen Aufbaus in Ägypten und in Tunesien. Das muss man sich reintun. Saudi-Arabien, ein Land, wo Frauen nicht mal einen Führerschein machen dürfen, wo Hunderte von Menschen jährlich enthauptet werden, irgendwelche armen, kleinen philippinischen Dienstmädchen, weil sie beim katholischen Beten erwischt worden sind oder weil sie bei der 50. oder 100. Vergewaltigung ihren Vergewaltiger mal vor Schienbein getreten haben. Die finanzieren jetzt den Aufbau der Demokratie, ja, im Einklang mit dem Westen. Und an der Stelle muss man sich fragen, was für eine Demokratie ist da gemeint? Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Demokratie, wissen wir ja alle, ist die Herrschaft des Volkes, steht auch im Grundgesetz. Alle Gewalt geht vom Volke aus, bösartige Menschen sagen dann, und wo geht sie hin? Aber gemeint ist, dass das Volk über seine Angelegenheit selbst bestimmt. Und das haben die Menschen in Tunis, in Kairo, mit ihren Protesten getan. Das haben sie getan, indem sie diese Despoten davongejagt haben. Damit haben sie noch nicht das System geändert. Aber diese Menschen haben ein Stück Würde für sich erkämpft, ein Stück Selbstbewusstsein. Und ich glaube, die arabische Welt wird nie wieder so sein, wie sie einmal war. Und wenn dem so ist und wenn man Demokratie zu Ende denkt und wenn wir das mal für uns tun, dann können wir da auch ein bisschen dran weiterdenken. Dann heißt Demokratie im Sinne von Selbstbestimmung, dass man nicht nur alle vier Jahre wählen geht, sondern dass man auch über die Dinge bestimmt, die unser tägliches Leben bestimmen, nämlich die Ökonomie. Ja, das wäre eigentlich eine Demokratie. Oskar Lafontaine hat das neulich nochmal schön auf den Punkt gebracht. Darum muss es gehen. Demokratie ist nicht irgendein Wahlritual, sondern Demokratie ist lebte Selbstbestimmung. Und ich glaube, und da wir mit der Zuspitzung will ich jetzt dann auch Schluss machen, dass wir ausgehend von diesen Revolten in der arabischen Welt eine Zeit leben, wo die Menschen begreifen, dass es so nicht weitergehen kann. Und die Auslöser der Revolten, die Arbeitslosigkeit, die Perspektivlosigkeit, die null Chance haben, das ist nicht spezifisch arabisch. Und bei den Bewegungen in Tunis und Kairo, auch nicht in Libyen, hat niemand gerufen, panarabische Slogans oder das böse Israel, das an allem schuld ist. Das war ja die Rhetorik der Herrscher, die gesagt haben, Israel ist an allem schuld, damit alle auf Israel gucken sollten und nicht auf den eigenen Schlamassel zu Hause. Ja? Nein, die haben für ihr Volk, für ihre Nation demonstriert. Und wenn wir dann vergleichen, was auf den Straßen von Madrid, von Athen passiert, dann ist das nicht so viel anders. Und wenn gar in Israel die Jugend demonstriert und auf die Straßen geht und ruft, wir marschieren wie die Ägypter, dann passiert da etwas. Und es kann einfach nicht so sein, dass diese Welt so weitergeht, wie sie weitergeht, indem Massen von Menschen, nicht nur in der dritten Welt, nicht nur in Afrika, sondern auch bei uns, einfach jede Lebensperspektive und damit jede Chance auf Lebenswürde verlieren. Und von daher könnte es ja sein, ex oriente lux, aus dem Orient kommt das Licht, dass hier einige Anstöße passieren, die weit, weit über diese Länder hinausgehen. Und das sollten wir nicht nur im Auge behalten, sondern vielleicht auch ein bisschen mit befördern. Dankeschön.